Liebe Geschwister, der Herr Jesus hat seiner Gemeinde eine große und gewaltige Verheißung gegeben. Er hat ihr versprochen, dass die Pforten der Hölle sie nicht sollen überwältigen können. Das hat der Teufel zwar immer wieder versucht in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Aber der Herr Jesus steht zu seinem Wort. Es ist also sehr wichtig, dass wir uns fest an seine Verheißungen, an seine Versprechen klammern und ihm einfach zutrauen, dass er seine Gemeinde durchbringt. Es waren drei besondere strategische Stoßkeile, die der Teufel benutzt hat, um sie, das heißt versucht hat, um die Gemeinde zu überwältigen. Erstens einmal war es die nackte Gewalt. Von der Gründung der Gemeinde bis in die Gegenwart hinein hat es Gotteskinder gegeben, die verfolgt worden sind, die gequält worden sind, die Marter haben erleiden müssen, ja selbst den Tod. Über diesen einen strategischen Keil, also die Verfolgung und die Trübsale, möchte ich heute Abend nicht sprechen. Es gibt eine andere Angriffsart des Teufels noch. In seiner List versuchte er immer wieder, die Gemeinde des Herrn zu verführen. Es ist ihm da und dort gelungen, Leute in die Gemeinde hineinzubringen, die nicht durch die Türe hindurchgegangen sind. Also Menschen, von denen Jesus gesagt hat, wer nicht zur Türe eingeht, ist ein Dieb und ist ein Mörder. Leute, die irgendwie Einfluss gewonnen haben, entweder durch Geld oder durch andere Funktionen, haben viel geistliches Leben zerstört und getötet in der Gemeinde Jesu. Über diese zweite Angriffsart, über die List und über die Verführung innerhalb der Gemeinde Jesu, möchte ich auch nicht sprechen heute Abend. Aber da tritt in der letzten Zeit etwas ganz Besonderes auf, und zwar ist das die Verweltlichung, die in die Gemeinde des Herrn eindringt. Und darüber möchte ich heute Abend in ganz besonderer Weise reden. Das ist ein sehr undankbares Thema, das weiß ich. Es hat schon manche Beleidigungen gegeben, wenn ich darüber gesprochen habe. Aber ich will es wirklich in der Liebe und im Auftrag des Heilandes tun. Wie hat doch Johannes geschrieben, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Wesen. Denn wer die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und wie hat der Herr Jesus gesagt? Wisset ihr nicht, dass wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Also ein Gotteskind hat da schon genau zu prüfen und festzustellen, ob es im Weltgeiste steht oder ob es auf der Seite des Herrn steht. Mir geht es jetzt nicht um gesetzliche Vorschriften, das will ich also ganz deutlich und klar herausstellen. Es ist mir absolut bewusst, liebe Geschwister, dass es gesetzliche Leute gibt, die ihr ganzes Leben hindurch nichts anderes tun wollen, als anderen Leuten gewisse Gesetze aufzureden und aufzuzwingen. Das meine ich nicht. Ich will also deshalb auch versuchen, jedem Einzelnen das so verständlich zu machen, dass er ja nicht den Eindruck bekommen soll, der Herr oder der Bruder Wegner, der möchte uns da in gewisse religiöse Gesetzesformen hineinbringen. Ich will mit der Hilfe Gottes heute Abend versuchen, dass jeder Einzelne von uns genau merkt und fühlen kann, wie Gott die ganze Sache sieht. Ich lese dazu aus Offenbarung 2, Offenbarung 2, Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, so spricht der, welcher das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, nämlich da, wo der Thron des Satans steht. Doch du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, nicht verleugnet, der bei euch ermordet worden ist, dort, wo der Satan wohnt. Doch ich habe einiges wenige an dir auszusetzen. Denn du hast dort Leute unter dir, die an die Lehre Bileams sich halten, der den Balak unterwies, die Israeliten zum Bösen zu verführen, nämlich Götzenopferfleisch zu essen und Unzucht zu treiben. So hast auch du solche unter dir, die sich in derselben Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Gehe also in dich, sonst komme ich bald über dich und werde jene mit dem Schwert meines Mundes bekämpfen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer da überwindet, den werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und will ihm einen weißen Stein geben, auf dem ein neuer Name geschrieben steht, den außer dem Empfänger niemand kennt. Soweit Gottes Wort. Wenn man in unserer Zeit Bücher über die Gemeinde Jesu liest oder wenn man Predigten zuhört, die von der Gemeinde des Herrn handeln, dann wird man die Beobachtung machen, dass in der letzten Zeit ganz verschiedene Darstellungen von der Gemeinde des Herrn gegeben werden. Man kann da Leute hören, die schildern die Gemeinde Jesu in allen Farben. Sie reden von der wunderbaren Berufung der Gemeinde, sie reden von der Herrlichkeit der Gemeinde, sie sprechen von den geistlichen Gaben, von der Wirksamkeit des Heiligen Geistes innerhalb der Gemeinde. Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Leute im gewissen Sinn auch Recht haben. Andere wieder hingegen schreiben und zeichnen ein ganz düsteres Bild von der Gemeinde. Da werden so viele Mängel und so viele Fehler gesehen, dass wenn sie fertig sind mit ihren Vorträgen oder ihren Büchern oder ihren Broschüren, dann hat man so den Eindruck, dass es mit der Gemeinde Jesu eine ganz furchtbare Sache sein soll. Nun, wir wollen weder in den einen Fehler noch in den anderen verfallen. Ich denke, als Gläubige fühlen und merken wir, dass es gar nicht so entscheidend ist, was dieser oder jener über die Gemeinde sagt und denkt, sondern wie der Herr Jesus die Gemeinde sieht und wie er diese Gemeinde beurteilt. Das ist von allergrößter Bedeutung. Das wollte ich zunächst einmal herausgestellt haben. Zweitens möchte ich noch einmal etwas vorwegnehmen. Wer sich viel mit dem Wort Gottes beschäftigt, ich drücke es jetzt menschlich aus, und einigermaßen die Arbeitsweise des Heiligen Geistes kennt, der wird die Beobachtung gemacht haben, dass dieser Heilige Geist in seiner ewigen Weisheit sehr gerne irdisch-menschliche Bilder benutzt, um diese ewige Wahrheit, die er uns mitteilen und sagen möchte, recht verständlich zu machen. Sogar der Herr Jesus selber hat viele natürliche irdische Beispiele und Gleichnisse benutzt dazu. Wollte der Herr Jesus zum Beispiel die schwierige Endzeit-Dinge uns klar machen, dann hat es oft fertiggebracht, dass er auf einen alttestamentlichen Mann zurückgegriffen hat und die Verhältnisse schilderte, in denen solch ein Mann gelebt hat, um uns klar zu machen, wie die Gemeinde Jesu Christi in eine schwierige Zukunftsepoche hineinkommen wird. Ich denke da an den Noah, da sagte doch der Herr Jesus, genauso wie es war zur Zeit Noah, so wird es sein bei der Wiederkunft Jesu Christi. Oder ich denke an Lot, genauso wie es war zur Zeit Lot, so wird es sein, wenn des Menschensohn wiederkommen wird.
Also der Herr Jesus hat Verhältnisse und Umstände aus dem Alten Testament herausgegriffen, hat sie uns erläutert und hat uns aber gleichzeitig mit Hilfe dieser Verhältnisse einen Lichtblick und eine Klarstellung von der zukünftigen Zeit gegeben. Nun, die Arbeitsweise des Heiligen Geistes ist etwas ganz Ähnliches. Denn seine Aufgabe ist es ja, nach den Worten des Heilandes, uns über Dinge, die in der Zukunft liegen, Licht zu schenken. Oder eine andere Stelle sagt uns ganz deutlich, dass derselbe mich verklären wird, sagt der Herr Jesus. Also der Heilige Geist hat die Aufgabe, den Heiland zu verklären und Dinge, die in der Zukunft liegen, zu offenbaren. Und dabei benutzt er Verhältnisse und Umstände, die also absolut im menschlichen Bereich liegen. Warum sage ich euch das aber? Wo will ich mit diesen Ausführungen hinaus? Hier in diesem verlesenen Sendschreiben benutzt doch der Heilige Geist auch wieder Personen und eine Stadt und gewisse Verhältnisse, die dort in der Stadt gewesen sein müssen, um uns gewisse wichtige Dinge mitzuteilen. Und wie heißt es am Ende jedes Sendschreiben immer wieder? Wer hat seine Bibel gelesen? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also die Worte kommen von Jesus Christus, aber ausgesprochen, ausgedrückt durch den Heiligen Geist. Und wenn da gleich siebenmal steht, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, Geschwister, dann muss doch das von allergrößter Wichtigkeit sein. Gut, dann wollen wir also die Stadt Pergamon ein klein wenig näher in den Augenschein nehmen und wollen uns die Frage stellen heute Abend, was möchte der Herr Jesus mit dieser Stadt und mit den dortigen Verhältnissen uns sagen? Ich möchte aber gerne von vorne beginnen, damit wir einen klaren Überblick über die Sache haben. Dieser Gemeinde, die in Pergamon gewohnt hat, ach, das ist schon eine Predigt für sich, liebe Geschwister. Die Gemeinde Jesu Christi, die in Pergamon wohnt, ist eine fertige Predigt schon für mich. Dieser Gemeinde also, die in gewissen Verhältnissen und Schwierigkeiten sich befunden hat, stellt er sich vor als derjenige, der da hat, das zweischneidige Schwert. Ich glaube nicht, dass das von ungefähr so ist, dass da ein reiner Zufall da drin liegt, dass der Jesus sich dieser Gemeinde gegenüber vorstellt, als der da hat das zweischneidige Schwert. Wer hat denn wohl von allen Gottesmännern, von allen Propheten, von allen Aposteln mit dem Schwert des Heiligen Geistes am allerbesten umgehen können? Es war doch Jesus, Lob und Dank. Ich glaube, dass der Herr Jesus mit dem Schwert des Heiligen Geistes einen Umgang gehabt hat, sodass wir in jeder Beziehung von ihm lernen können. Denn wir, wenn wir die Waffenrüstung Gottes angezogen haben, sollen doch auch mit dem Schild des Glaubens kämpfen, also das ist die Defensivwaffe, wo man sie schützt, und mit dem Schwert des Heiligen Geistes. Es gibt Gotteskinder, die hantieren nur mit dem Schild rum und dann wundern sie sich, wenn sie innerlich verwundet werden und eine Wunde um die andere davon tragen. Dann gibt es wieder andere Leute, die hantieren nur mit dem Schwert des Geistes, aber sie sind nicht richtig in der Deckung. Ein Gotteskind sollte mit dem Schild des Glaubens umgehen können und sollte mit dem Schwert des Heiligen Geistes umgehen können. Dieser Heiland hat so die Fähigkeit, mit dem Worte Gottes umgehen zu können, auf das, wenn er wiederkommen wird, er mit dem Schwert seines Mundes dem Antichristen ein Ende setzen wird. Also halten wir das einmal fest, dieser Gemeinde Pergamon gegenüber stellt sich der Herr Jesus vor, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Was will er damit sagen? Ich sehe da Dinge in dir, in der Gemeinde zu Pergamon, denen ich nur mit dem Schwerte begegnen kann. Was waren das wohl für Dinge? Nun, wenn wir die äußeren Verhältnisse von Pergamon nehmen, wenn wir ein ganz klein wenig im Geschichtsbuch zurückblicken, dann müssen wir sagen, dass Pergamon eine sehr bekannte Stadt im Altertum war. Dort stand der so viel im Altertum zitierte Zeus-Altar. Ich habe mir ja sagen lassen, dass dieser dann nun in Ost-Berlin untergebracht worden ist. Einer, ich glaube ein türkischer Sultan, hat es einem deutschen Kaiser dann gegeben. Dort steht also der Zeus-Altar. Und der Zeus-Altar war eine Stätte, wo man in der damaligen Welt von allen Seiten herbeigeströmt ist. Und da war noch etwas dort in Pergamon. Das war der Äskulap-Tempel. Also Stätten, es war damaliger kultureller Mittelpunkt und hunderte, tausende Menschen von der damaligen Welt sind herbeigeströmt und haben dort ihre Gottesdienste dann gehalten. Der Äskulap zum Beispiel war ein Gott der Heilung. Und dieser Gott der Heilung hatte ein bestimmtes Zeichen gehabt. Auch wir Christen haben ein bestimmtes Zeichen. Das ist das Kreuz. Aber nicht mit dem Korpus darauf. Der Herr Jesus hängt ja nicht mehr am Kreuz. Wir haben normalerweise das leere Kreuz. Und so hat dort der Äskulap also das Zeichen gehabt. Und zwar einen Stab mit einer gewundenen Schlange darum. Das sind interessante Bilder, die uns auch nicht allzu unbekannt sein dürften. Ich persönlich, wenn ihr mich fragt, liebe Geschwister, glaube nicht, dass das alles Zufälligkeiten sind. Auf alle Fälle sind da Hunderte, Tausende, Hunderttausende Menschen herbeigeströmt, haben dort angebetet vor den Altären und dieser Tempel von Äskulap, dieser Gott hat von sich behauptet, dass er die Gabe hätte, Heilungen zu vollbringen. Und da drin, ihr Lieben, da ist dann die kleine Gemeinde, ich vermute, dass es keine kleine Schar war, eine kleine Schar von Christen. Eine verschwindend kleine Herde von Gotteskindern. Ich kann mir gut denken, dass man da ab und zu so über die Schulter hinweg geschaut hat auf diese kleine Schar und hat sich gesagt, ja, was wollt denn ihr wenigen armseligen Leutchen hier? Ja, wir haben eine wunderbare, mächtige Botschaft zu bringen. Jesus Christus ist auferstanden und Jesus Christus heilt. Ja, in unserem Tempel finden auch Heilungen statt. Und schaut mal, wie viele Leute hier da beieinander sind. Das war so der äußere Schein von der Sache. Und wie sagt doch der Herr Jesus von dieser Gemeinde Pergamon? Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans steht. Ich glaube, dass der Herr Jesus auf diese äußeren Verhältnisse Bezug genommen hat, Geschwister, und der Gemeinde etwas sagen möchte. Seid wachsam, passt auf, hier geht's um wichtige innere Dinge. Ist es denn wahr, dass die Gemeinde Jesu an der Stelle ist, wo der Thron des Satans steht? Ist es wahr, wie ich am Eingang gesagt habe, dass der Herr Jesus seiner Gemeinde eine gewaltige, große Verheißung gegeben hat? Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen? Ist es wahr, dass wir im Machtbereich der Finsternis leben? Ihr Lieben, die Bibel bezeugt das eindeutig. Viele Gotteskinder, die noch nicht dahinter gekommen sind, die wundern sich, dass das Glaubensleben an Jesus Christus kein Spaziergang ist, sondern ein gewaltiger und schrecklicher Kampf. Ich denke auch an die Versuchungsgeschichte des Heilandes. In der zweiten Phase wird uns berichtet, da nahm ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem einzigen Augenblick. Und dann macht er ihm ein Angebot. Sehe, das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Denn es ist mir übergeben, behauptet er dem Herrn Jesus gegenüber, und ich gebe es, wem ich will. Ist das wahr, dass all die Reiche hier auf dieser Erde, die politischen Machtblöcke, die politischen Verhältnisse, dass das alles vom Satan herkommt? Ich glaube ja, der Herr Jesus hat hier nämlich nicht protestiert. Er hat nicht gesagt, halt mal, mein lieber Freund, nicht so, nicht so. Wir haben doch das schöne Wort im Alten Testament, die Erde ist des Herrn und alles, was darauf ist. Aber wie sagt Jesus kurze Zeit später, es kommt der Fürst dieser Welt, genau ausgedrückt, dieser Weltzeit und hat nichts an mir. Und in Epheser 2 wird uns auch noch einmal deutlich vor Augen geführt. Zwar steht dort, heißt geschrieben, auch ihr, die ihr tot waret in Sünden und Übertretungen, in denen ihr wandeltet, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten dieser Weltzeit. Also wo steht die Gemeinde Jesu Christi? Wo befindet sich der Gläubige? Praktisch im Feindesland. Wenn die Gemeinde Jesu im Feindesland steht, dann ist es wahr, was der Herr Jesus hier sagt. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans steht. Lasst uns das sehr beachten, liebe Geschwister, dass die Gemeinde Jesu in einem ungeheuren Kampf steht mit den Mächten der Finsternis, mit dem Zeitgeist, der sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Wenn wir das einmal festhalten, dann wird uns die Erklärung dessen, was ich hier verlesen habe, auch etwas deutlicher. Nun werden hier noch zwei Männer genannt, innerhalb diesen Verhältnissen. Der eine ist der Antipas und der andere ist der Bileam. So wird uns das hier genannt. Was hat uns das zu sagen? Was will uns Jesus mit diesen Personen hier vor Augen führen? Du wohnst also da, wo der Thron Satans steht, doch du hast an meinem Namen festgehalten, du hast ihn nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas. Und wie bezeichnet ihn der Herr Jesus? Was ist dieser Antipas? Mein treuer Zeuge, der bei euch hingemordet worden ist, noch einmal da, wo der Thron des Satans steht. Also hat es einen ungeheuren Kampf gegeben zwischen der kleinen Gemeinde und den dortigen üblichen kulturellen Verhältnissen. Also es kam zu einem Kampf. Antipas heißt ja ins Deutsche übersetzt, Anti heißt ja gegen, das wissen wir vom Antichristen her, und Pass heißt alle. Also was war das für einer? Der treue Zeuge Jesu. Das war einer, der gegen alle war. Na, da werden die Leute ja schön sagen, jetzt kann man doch sehen, welche Fanatiker diese frommen Leute sind. Die sind einfach gegen alles. Also der Antipas, der von Jesus als ein treuer Zeuge bezeichnet wird, war also dem Namen und seinem Wesen nach einer, der ganzen Welt den Krieg erklärt hat. Was hat ein Bote Jesu zu tun? Genau zu kämpfen, und wie sagt uns der Galaterbrief, oder Jesus sagt das sogar, die Welt, die im Argen liegt, in der Hand des Argen sich befindet. Da gab es also innerhalb der Gemeinde Jesu solche Antipas-Leute, die gesagt haben, nein, wir haben hier nichts zu tun, wir müssen hier klare Linien ziehen, keine falschen Kompromisse schließen, wir müssen uns innerlich reinhalten von den Beeinflussungen, die wir hier in der Stadt haben, das waren die Antipas-Leute. Aber jetzt sieht der Herr Jesus noch etwas in der Gemeinde. Ich habe gegen dich, dass du Leute unter dir hast, wird hier gesagt, die an der Lehre des Bileam halten. Aha, da ist so eine unsichtbare Scheidelinie durch die Gemeinde hindurchgegangen. Und jetzt bitte ich, dass wir sehr aufmerksam sind und uns einmal fragen, ob dieses prophetische Bild, dieses Sendschreiben, nicht auch uns ungeheuer viel zu sagen hat in dieser Zeit. Vergesst es nicht, die Gemeinde steht da, wo der Thron Satans steht, aber innerhalb dieser kleinen Schar, die in diesem Glaubenskampf der ganzen Umgebung gegenübersteht, da sind solche Antipas-Leute, die nicht fanatisch sind, das möchte ich deutlich herausstellen, sondern aus Liebe zu Jesus Christus eine haarscharfe und klare Grenzlinie ziehen können. Wer sind aber die Leute, die an der Lehre des Bileam festhalten? Um das zu verstehen, müssen wir wieder zurückblenden ins Alte Testament und müssen uns den Bileam einmal vor Augen führen. Was war der Bileam für einer? Eine ganz merkwürdige und eigenartige, zwiespältige Person. Er war einer, der die Stimme Gottes hören konnte. Pass gut auf. Einer, der göttliche, gute Gaben besaß. Einer, der Verbindung haben konnte mit der unsichtbaren Welt. Einer, der mit Gott reden konnte, ich glaube, weil Gott ihm solche Gaben und Fähigkeiten geschenkt und gegeben hat. Aber sein Verhalten, das dieser Bileam gehabt hat, war ganz zum Gegensatz dem gegenüber, was er von Gott als Gnade und Fähigkeiten empfangen hat. Ich weiß nicht, ob du glauben kannst, dass es auch innerhalb der Gemeinde Jesu Christi Leute gibt, die mit gewissen Gaben und Fähigkeiten auftreten, aber eben nicht durch die Türe hindurchgegangen sind. Und deshalb, was sind in den Augen des Heilandes? Diebe und Mörder, was das geistliche Leben betrifft. Warum stellt Herr Jesus hier die Person Bileam so heraus, der doch solche Gaben und Fähigkeiten gehabt hat? Er hatte diese Gaben, aber wie hat er den Balak beraten? Balak war damals der König eines Volkes, der Midianiter. Und als er hörte, dass Israel heraufzieht über die ganzen Breite und wie Gott diesem Volk Israel Sieg über Sieg gegeben hat, dann lässt er diesen Bileam kommen und sagt, fluche mir Israel, wenn die kommen, dass ich sie besiegen kann. Aber Bileam, als er mit Gott sprach, bekommt eindeutig die Weisung, dass wer Israel verflucht, der ist verflucht. Und wer Israel segnet, der ist gesegnet. Gott erlaubte es ihm nicht, dass er Israel fluchen sollte. Ich kann nicht mehr gut vorstellen, dass dieser Balak dann zu ihm gegangen ist. Ja, was mache ich denn bloß, wenn ich jetzt mit dem Volk Israel kämpfe? Wir werden nicht gewinnen. Was mache ich denn da bloß? Und jetzt kam der Rat dieses Bileam. Der hat dann dem Balak erklärt, das müssen wir jetzt vor Augen halten, wenn wir das Sendschreiben verstehen wollen. Hat gesagt, du Balak, wenn du mit deinem ganzen Heer, mit deiner ganzen Streitmacht und mit den Völkern in der Umgebung noch dazu gegen Israel gehen wirst, du wirst sie nicht besiegen. Ja, was mache ich denn? Gibt's da gar keine andere Möglichkeit? Doch, eine gibt's. Und das ist jetzt der Rat des Bileam, den wir genau beachten müssen, für die Gemeinde Jesu in unserer Zeit. Und da sagte er ihm, mit Gewalt wirst du ihn nicht besiegen. Aber ich mache dir einen guten Vorschlag. Schick eine Abordnung Leute dahin. Ich sage das jetzt so ein klein wenig bildlich, so in meinen Gedanken illustriert, schick eine Abordnung hin zu Mose und Josua und lass ihnen sagen, wir bewundern euch. Ihr seid ein tapferes, ein wunderbares Volk. Wir wollen euren Gott anerkennen. Auch wir sind keine ungläubigen Leute. Auch wir glauben an ein höheres Wesen. Auch wir haben Gottesdienste. Es waren allerdings Götzendienste. Aber auch bei uns geht's ziemlich fromm zu. Und wir möchten euch mal ganz herzlich einladen, kommt mal zu uns und seht mal, wie unsere Gottesdienste sind. Und wir sind gerne bereit und kommen auch mal zu euch und beobachten eure Gottesdienste. Warum sollen wir uns denn bekämpfen? Ich würde das ganze Gehabe dieses Bileams und seinen Rat mit einem ganz modernen Wort ausdrücken. Es heißt Koexistenz, nicht wahr? Ah, so möchte das der Teufel gern. Koexistenz. Ja, nicht im Glaubenskampf zu stehen. Und wenn du dann, so sagt der Bileam, die Leute dort einladen wirst, dann sehe zu, dass sie sich verheiraten miteinander und dass sie an euren Tischen essen, Götzenopfer essen, also vermischen. Wenn der Teufel also sieht, dass er die Gemeinde Jesu mit brutaler Gewalt nicht überwinden kann und wenn er durch geistliche Verführung es nicht fertigbringt, die Gotteskinder zu verführen, weißt du, wie er es dann versucht? Dann versucht es mit der Verweltlichung. Vergesst es nicht. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron Satans steht. Aber mit Gewalt konnte der Satan die Gemeinde, die kleine Schar dort in Pergamon nicht überwinden. Da war also ein Antipas da, der menschlich gesprochen vielleicht zu den Radikalisten gehört hat, aber ich glaube nicht, dass er ein Radikalist war, sondern aus Liebe zu Jesus hat er gesagt. Auf gar keinen Fall Koexistenz, auf gar keinen Fall Vermischung mit der Welt. Wie hatte ich vorhin angedeutet? Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Wesen, denn wer die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Warum gibt es bei vielen Gotteskinder so wenig Gebetsleben? Warum ist so wenig Zeugniskraft da? Warum so wenig Friede und Freude im Heiligen Geiste? Weil sie falsche Kompromisse schließen. Ich will mich nicht vergehen in diesen Dingen. Aber mehr als wir ahnen und zugeben, hat der Weltgeist Einfluss gewonnen in die Gemeinde Jesu Christi. Wir sollten lernen, liebe Geschwister, die Grenzen klar zu ziehen in diesen Dingen. Ich sehe in der Gemeinde Jesu Christi zwei Lager. Da ist die Gruppe um den Antipas, die den Kampf wagt gegen alle weltliche Beeinflussung und die Probleme beim Namen nennen. Und dann sehe ich dann die Bileam-Leute. Ich habe wider dich, dass du Leute hast, die da halten an der Lehre Bileams. Ich glaube, dass es dem Teufel bei vielen Gläubigen gelingt, durch die Verweltlichung, durch die Liebe zur Welt, etwas zu verhindern, nämlich das neue Auferstehungsleben in Jesus Christus. Lasst mich noch einige Punkte herausstellen. Was sagt der Herr Jesus zu dieser ganzen Situation? Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Manna, welches verborgen ist. Auch da sind wunderbare, tiefe Wahrheiten enthalten. Was meint er mit diesem verborgenen Manna? Der Heiland sagt doch, eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. ich bin das wahre Lebensbrot. Wer dieses Manna, dieses Lebensbrot isst, der wird nicht sterben. Da verheißt Herr Jesus Auferstehungsleben. Aber was ist das verborgene Manna? Das fiel ja vom Himmel, sichtbar für alle. Da wurde ein Manna-Krug aufbewahrt. Wer kann es mir sagen, wo? Das Volk Israel hatte das. Da war ja in der Bundeslade, im Vorhof oder Heiligtum. Wo war die Bundeslade? Im Allerheiligstes. Sind tiefe, feine, geistliche Sinnbilder. Dort war der immer grünende Stab Aarons drin, das Auferstehungsleben. Und noch eins war dort, die steinernen Tafel, der niedergeschriebene oder der in Stein geoffenbarte Wille Gottes. Und noch eins, das war eben der Manna-Krug, ein irdener Krug, da drin Himmelsspeise da drin war. Ein feiner Hinweis auf Jesus Christus. Ich glaube, dass die Person Jesu Christi dieser irdene Krug war und dass Gott in die Person Jesu Christi das wahre, echte himmlische Manna, die wahre geistliche Speise hineingelegt hat. Weißt du, an was ich noch glaube? Dass Jesus Christus das nicht alleine ist, sondern die Glieder seines Leibes einen neuen Krug bilden werden, ein Gefäß zur Ehre des lebendigen Gottes, und dass innerhalb dieser neuen Menschheit, dieser wiedergeborenen Menschheitsgruppe, das wahre himmlische Manna enthalten sein wird. Ihr Lieben, tiefe, herrliche Hinweise. Wer überwindet, wer diese zersetzenden, zerstörerischen Einflüsse aus dieser vergänglichen Welt überwindet, wer eine heilige Entschiedenheit hat wie der Antipas, dem ist ein Zugang gegeben zum verborgenen Manna ins Allerheiligste. Schau dir die Gotteskinder an. Du kannst beobachten, wer diese Speise, diese Himmelsspeise gegessen hat. Darf ich noch einen Mann zitieren aus dem Alten Testament, der uns in einer wunderbaren Weise was zu sagen hat? Es war der große Gottesmann Elia. Du weißt, als der betete auf dem Berg, was geschah da auf dem Berg Karmel? Da fiel das Feuer hernieder vor den Augen des ganzen Volkes. Aber weißt du, was 3 Tage später los war? Da floh er um sein Leben. Und wo landete er? Unter dem Wacholderstrauch. Ich weiß nicht, ob du auch schon unter dem Wacholderstrauch gelegen bist. Ich bin ehrlich genug zuzugeben, dass ich schon manches Mal darunter lag. Weißt du, in was für einer Verfassung ich war? Jetzt reicht's aber, Herr, jetzt ist's genug. Hast du auch Verhältnisse, Probleme, Schwierigkeiten? Hast du deine Isabel, die dich verfolgt? Hast du Kämpfe und Anfechtungen? Oh, nimm meine Seele von mir, ich will nimmer leben, oh Herr. Er wollte sterben und Gott hatte eine Entrückung für ihn bereit. Oh, wie kurzsichtig. Und da lag er nun und da kam ein Engel zu ihm und gab ihm einen Stoß und weckte ihn. Und weißt du, was er sah? Da sah er eine Kanne Wasser, Lebenswasser, und ein geröstetes Gerstenbrot, Himmelsspeise. Wer hatte das gebracht? Engelsspeise war es. Ein Engel war wieder da, ein Bote aus der Ewigkeit. Und als dann Elia gegessen hatte, dann konnte er Kraft dieser Speise 40 Tage und Nächte ununterbrochen vorwärts marschieren, bis hin zum Berg Gottes, bis hin zur Gottesoffenbarung. Verborgene Speise. Ich glaube, dass alle diejenigen Schwierigkeiten haben werden in der verworrenen letzten Zeit, Geschwister, die diese verborgene Speise, das himmlische Manna, nicht kennen. Wie heißt es im Hebräerbrief? Wir haben einen Altar, davon nicht Macht haben zu essen, die der Hütte pflegen, die also Dienste am Äußeren tun, sondern die hineingehen ins Allerheiligste. Ich bin so froh, dass der Vorhang zerrissen ist, wie ich an einem Tag gesagt habe, dass der Eingang frei ist, hin an die Bundeslade, zum Gnadenstuhl, hin zum Manna-Krug. Kennst du das verborgene Manna? Das ist Jesus Christus in uns, die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, dass Jesus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Ich bin einfach nicht mehr zufrieden mit äußeren toten Formen. Ich bin nicht mehr zufrieden mit religiöser Aktivität. Ich bin so froh, bezeugen zu können, dass der Heiland, das himmlische Manna, in diesem irdenen Krug sein kann. Jesus Christus in uns. Bist du im Heiligtum Allerheiligsten, gehst du hinein, dann wird dein Leben so ein wunderbarer Manna-Krug sein. Noch eins, dem will ich einen weißen Stein geben, wird uns gesagt, mit einem neuen Namen darauf, den niemand kennt als nur der Empfänger selber. Wer sich diesen weltlichen Beeinflussungen gegenüber abzuschirmen wagt, wer es wagt, gegen den Strom zu schwimmen, bekommt von Jesus einen weißen Stein. Mit was darauf? Mit einem neuen Namen. Und ein Name, von Gott gegeben, hat immer etwas sehr Wichtiges zu sagen. Alle Namen, die der Herr Jesus hat, haben eine tiefe Bedeutung. Wenn wir von Jesus einen neuen Namen bekommen, Geschwister, dann liegt so viel in diesem Namen, den kennt niemand als nur Jesus und der Empfänger. Da werden wunderbare persönliche Herzensbeziehungen zu dem Heiland sein. Ich werde als Persönlichkeit nicht aufgehen in der großen Schar der Ewigkeit. Ich werde eine ganz persönliche Beziehung zu dem Heiland haben. Früher war das auch dann noch so, zur Zeit der Griechen und der Römer, dass bei den Wettspielen, die da stattgefunden haben in den Städten, dem Sieger ein weißer Stein überreicht wurde. Und das bedeutete dort damals in den Städten, dass er ewiges Wohnrecht dort hatte. In der Stadt, obwohl er dort gar nicht geboren war. Wer einen weißen Stein bekommt, der hat ewiges Wohnrecht, wer weiß es, in welcher Stadt? Im neuen Jerusalem. Auch pflegte man bei den Gerichtsurteilen demjenigen, bei dem die Unschuld nachgewiesen wurde, einen weißen Stein zu geben. Auch das hat eine tiefe Bedeutung. Wir erhalten die Unschuld, die Reinheit, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Wunderbare Dinge. Mir hat diese Botschaft an Pergamon sehr, sehr viel zu sagen. Lasst mich abschließend noch erwähnen, liebe Geschwister, dass ich viele Gotteskinder kennengelernt habe und gekannt hatte. Ich hatte manch einen kennengelernt, der tatsächlich sehr reich von Jesus gesegnet wurde. Ich kannte manch einen, der geistliche Gaben empfangen hat, der aktiv war für Jesus. Aber dann kam eine Zeit, wo er auf den Rat Bileams gehört hat, Kompromisse mit dem Weltgeist geschlossen hat. Weißt du, wo diese Leute heute sind? Die sind im Lager von Äskulap. Vielleicht ist es doch gut, wenn ich es noch sage. Wir haben das Zeichen des Äskulap heute erhalten, auf gewissen Gebieten. Du kannst es auf den pharmazeutischen Erzeugnissen sehen. Ich bin kein extremer Mann. Ich gehöre nicht zu denen, die andere Leute verdammen, wenn sie Medikamente zu sich nehmen oder ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Zu den Leuten gehöre ich nicht. Aber ich glaube nicht, liebe Geschwister, dass das alles zufällig so ist. Das will ich deutlich zum Ausdruck bringen. Der Äskulapstab mit der gewundenen Schlange ist das Zeichen für die Medizin, die wir heute haben. Ich persönlich habe sogar einen Glauben, dass ich weiß, dass mein Leib gesund erhalten werden kann, wenn ich Himmelsspeise zu mir nehme. Bitte, ich bin nicht extrem. Ich zwinge das niemand auf, liebe Geschwister. Aber vergisst es nicht. Das Zeichen, der Äskulapstab, der existiert mit seinen Anhängern und denen, die ihn verherrlichen, denen, die ihm dienen, bis auf den heutigen Tag. Wohl dem, der gelernt hat, sein ganzes Leben und sein Vertrauen ganz auf den Heiland zu setzen. Vergesst nicht, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem verborgenen Manna.
Amen. Wir wollen aufstehen und stiller werden zum Gebet. Herr Jesus, immer wieder staunen wir über den Reichtum, über die Fülle deines Wortes. Wie hast du die Zukunft enthüllt vor unseren Augen? Du zeigst uns deinen Ratschluss. Du zeigst uns die Geheimnisse deines Wortes, sodass wir sie verstehen können. Du zeigst uns aber auch, was der Böse vorhat, sodass wir seine Anschläge kennen. Hilf, ich bitte dich, dass niemand von uns hier verführt werde durch eine falsche Geistlichkeit, durch Religionsbestrebungen, die als Tarnung die Bibel in der Hand haben. Gib, dass auch wir Augen bekommen, die da taugen, dich richtig zu sehen. Ich bitte dich, bewahre du uns vor den Verführungen der letzten Zeit. Amen.
Die Gemeinde Jesu kämpft als mächtiges Heer. Satans finstre Mächte fliehen vor dieser Wehr. An der Kampffront stehen wir, ringen um den Sieg, bis der Feind geschlagen in den Heiligen. Thank you.